Mundartgedichte,
Geschichten,
Interviews,
Märchen,
Sagen und Legenden.
Karpatenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Karpatenfunk, dem Podcast des Karpatenblattes. Mein Name ist Zoe Luck, ich bin IFA-Kulturmanagerin beim Karpatendeutschen Verein und bei mir in der Redaktion auf unserer schönen Dachterrasse sitzt jetzt gegenüber
Humbert Kozar, ich bin seit Anfang Juli IFA-Kulturassistent beim Karpatenblatt.
Super, und wie sind deine ersten Wochen bei uns gewesen? Was sind so deine ersten Eindrücke von deinem Einsatz als Kulturassistent?
Ja, die Zusammenarbeit mit der Chefredakteurin von Karpatenblatt Katrin und IFA-Kulturmanagerin Zoe ist wunderbar für mich. Also ich habe schon viele Menschen kennengelernt, viel gelernt und ja, im Büro, im Museum fühle ich mich wie zu Hause.
Ja, super. Und du bist ja bis voraussichtlich Dezember auch bei uns und was hast du denn vor in deiner Zeit hier?
Ich würde gerne auch etwas leisten, um die Beiträge für Karpatenblatt und vor allem für die karpatendeutsche Jugend schreiben, erzählen und vielleicht auch ein paar Interviews und Treffen machen.
Das klingt ja sehr spannend. Was hören wir denn heute in unserer Erzählzeit?
Heute hören wir ein Sommerspecial und zwar haben wir 6 Geschichten aus den karpatendeutschen Regionen herausgegriffen. Den Anfang macht eine Erzählung aus dem Unterzipser Einsiedel an der Gölnitz. Der Ort heißt auf Slowakisch Nišek nad Hniezdom.
Unsere Geschichte hat 1998 Ladislav Lerch aufgeschrieben und man findet sie in einer Publikation, die Anfang des Jahres auf den Markt kam.
Genau, die Zipser-Trilogie Potoken und Mantaken erzählen von Ferdinand Klein, Anna Klein-Kruschinova und Aranka Stiglor-Liebtag. Hier kommt Süßlein und der Bär.
Als Dorothea Lerch noch ein junges Mädchen war, gab es in Einsiedel 5 Mühlen. In den Mühlen wurde nicht nur Getreide zu Mehl gemahlen, sondern auch Gerste zu Grütze. Mit Kartoffeln und Gemüse konnte man aus der Grütze eine ausgezeichnete Suppe kochen. Und beim Schweineschlachten wurde mit der Grütze eine hervorragend schmeckende Wurst hergestellt, die sogenannte Grützwurst oder Kochwurst, ähnlich der Pfälzer Leberwurst. Und die Grütze war auch Handelsware. Die Lebenserwartung der Bergleute in der Unterzips war nicht hoch. Viele Frauen verwitweten sehr früh. Vom Geld aus der Bruderlade, der Sozialhilfe der Knappschaft, konnten sie sich und ihre Kinder nicht ernähren. Sie mussten sich also noch etwas dazu verdienen. Und so kauften einige von ihnen Gerste, ließen sie zu Grütze mahlen und verkauften sie in der Umgebung. So war es auch bei Suslein. Suslein war eine fleißige Witwe mit 5 Kindern. Um deren hungrige Mäuler zu stopfen, verdiente sie sich als Grützeweib ein paar Groschen. Oft trug sie viele Pfund Grütze auf ihrem Rücken über die Einsiedlerhöhen und verkaufte sie dann in den Städten und Dörfern in der Nähe. Suslein war mutig, sie kannte keine Gefahren und dachte nur an ihre lieben Kinder. Ein Erlebnis brannte sich bis an ihr Lebensende in ihr Gedächtnis ein. Es war Spätsommer. Die Kinder lagen noch im Bett. Die älteste Tochter wusste genau, wie sie ihr Geschwister tagsüber versorgen und betreuen sollte, wenn die Mutter unterwegs war. Suslein packte ihr schweres Bündel mit Grütze auf den Rücken und machte sich auf den Weg über die Berge. Der Wald rauschte, die Vöglein zwitscherten und Suslein wurde langsam müde. Sie setzte sich, verzehrte ein Schmalzbrot, schloss für eine Weile die Augen und machte ein Nickerchen. Da weckte sie plötzlich ein Brummen aus dem Schlaf. Sie öffnete die Augen und sah vor sich einen großen Bären. Leise flüsterte sie: "Verzeih mir meine Sünden und behüte meine Kinder.
Meine letzte Stunde hat geschlagen.
Der Bär tötete sie aber nicht, obwohl es ein leichtes für ihn gewesen wäre, mit seiner Pranke zuzuschlagen. Nein, er streckte sein linkes Vorderbein unter ihre Nase und brummte. Suslein schaute besser hin und sah, dass seine Tatze geschwollen war. Das tapfere Grützeweib überlegte nicht lange, fasste sich ein Herz, blickte zum Himmel und sprach: Herr, dein Wille geschehe. Sie nahm eine Haarnadel und stach sie in die dicke Pfote des mächtigen Tieres. Der Schmerz floss heraus. Ja, sie war sogar so kühn, dass sie mit den Fingern leicht auf die wunde Stelle drückte. Oh, es scheint zu helfen. Nach einer Weile brummte der Bär wieder, drehte sich um und verschwand im Dickicht. Suslein konnte aber nicht gleich weitergehen, ihre Beine waren wie gelähmt. Jetzt nach Hause laufen? Nein, die Grütze muss noch verkauft werden. Die Familie brauchte schließlich das Geld. Nach einer Weile fasste sie sich ein Herz, ging weiter und brachte die Grütze an den Mann. Nach Einsiedel zurück nahm sie aber einen anderen Weg, denn dem Bären wollte sie nicht noch einmal begegnen.
Aus der Zipser-Trilogie stammt auch die nächste Geschichte, die uns in die Oberzips führt, genauer gesagt nach Zipserbella. Robert, warst du schon mal in der Gegend?
Ja, ich war schon mehrmals in Straschki und in der Umgebung. Das ist in der Nähe von Kecskemét, Kecskemét. Und ja, da können die Gebäude schon Geschichten erzählen, weil da die Aristokratie gelebt hat. Und auch der bekannte Künstler Medjanski.
Und wir hören nun eine Geschichte aus der Oberzips, die Georg Gabriel 1958 aufgeschrieben hat: Der Mond in der Poppe.
In der Umgebung von Bela hatte sich einst ein lichtscheuer Geselle eingenistet, der Pfannfleckers Tine. Er übernachtete im Wald oder in abseits gelegenen Feldscheunen. Er lebte von kleinen Diebstählen, bei denen er satte Bürger heimsuchte und sich bei ihnen bediente. Als er wieder einmal einen leeren Magen und Durst in der Kehle hatte, kam er am Fluss Popper vorbei und dachte darüber nach, was er dagegen unternehmen könnte. Da erblickte er das schmunzelnde Bleichgesicht des Mondes im Wasser und hatte plötzlich einen tollen Einfall. Er rannte in die Stadt und schrie aus Leibeskräften: Leute, kommt, der Mond ist in die Poppe gefallen, wir müssen ihn herausziehen. In ihrem Schreck griffen die guten Bürger nach den Feuerwehrhaken und liefen im Sturm zur Poppe. Dort sahen sie tatsächlich das Spiegelbild des Mondes im Wasser schwimmen. Eiligst tauchten sie die lange Stange in die Fluten, hakten sie in den Mond ein und begannen daran aus Leibeskräften zu ziehen. Es war eine schwere Arbeit und die Schweißperlen rannten ihnen in Strömen von der Stirn. Denn der Haken hatte sich in einer Baumwurzel verfangen. Sie zogen die schweren Kleider mit den silbernen Knöpfen aus und legten sie nieder, um sich uneingeschränkt wieder an die Arbeit zu machen. Da riss plötzlich die starke Wurzel und die biederen Bürger landeten auf dem Rücken. Als sie in die Höhe blickten, sahen sie den Mond im alten Glanz am Himmel leuchten. Draußen ist der Brüder! Mit diesem Freudenschrei bejubelten sie den Erfolg. Sie hatten den Mond aus der Poppe gezogen. Dann nahmen sie ihre Kleider, liefen zurück in die Stadt und meldeten ihren Frauen die stolze Tat. Aber diese hörten kaum zu, sondern riefen sogleich: Und wo habt ihr die silbernen Knöpfe von euren Kleidern gelassen? Da blickten die Männer verdutzt rein. Doch keiner konnte es sagen. Nur einer wusste, was mit ihnen geschehen war. Pfannfleckers Tine.
begeben wir uns nach Pressburg, Bratislava und hören zwei Geschichten von Rosina Stolar-Hoffmann. Und Hubert, du kennst Frau Stolar ja auch, oder?
Ja, aus dem Haus der Begegnung hier in Pressburg, in Bratislava. Sie ist eine alte Dame, die noch viel zu erzählen hat. Wir haben uns erstes Mal im letzten Jahr getroffen und seitdem möchte ich immer die Geschichten von ihr hören, weil sie sehr interessant sind.
Gut, dann hören wir mal rein. Hier kommt der Wassermann vom Eisenbrünnel.
An einem heißen Sommernachmittag sitze ich nah am Wasser des Pressburger Eisenbründelteiches. Es ist ein schwüler Tag. Die Hitze drückt auf meine Augenlider. Fast falle ich in einen kleinen Schlaf. Doch da kommt mir eine Frage in den Sinn. Obwohl in diesem Wässerchen ein Wassermann haust? Ich blicke auf den See. Da schwimmen drei flotte Enten vorbei. Sie schnattern.
Blödsinn, hier gab es nie einen Wassermann. Noch nie ist hier einer ertrunken. Wassermänner sollen doch auf die ertrunkenen Seelen aufpassen. Auf dem Grund des Sees in einer alten Tasse. Unmöglich.
Aber eine dicke Hummel summt um meinen Kopf herum. Sie erzählte mir eine Geschichte, die ich mit euch teilen möchte. Sie ist so wahr, wie es diese dicke Hummel gegeben hat. Wassermänner, wie wir sie kennen, sind dürre, grünlich leuchtende Männer mit grasgrünen Haaren. Sie haben lange, dünne Finger, mit denen sie die armen Seelen festhalten sollen. Allein ihr Anblick lässt jeden Menschen einen kalten Schauer über den Buckel laufen.
Aber der Wassermann vom Eisenbrunnen?
Peppi war sein Name. Er war anders als alle anderen Wassermänner. Ein wenig dicklich. So war er vor einigen Jahren eigentlich nicht. Er war jung und fesch, als er um seine angebetete Wassernixe Sabinchen Labillo warb. Und so wurde sie auf ewige Zeit seine Ehegattin. Sie führten ein recht ruhiges, gemütliches Leben in diesem Teich. Es gab schöne Tage im Frühling, wo sie so manches Liebespaar belauschten. Noch lustiger war es im Sommer. Da kamen viele Leute, um mit dem Chinakel über den See zu fahren. Einige Male gab es wilde, heftige Gewitter. Im Winter fuhren lustige Schlittschuhläufer über den Teich. Aber das hörten die beiden kaum, denn sie hielten Winterschlaf. Mit der Zeit wurden sie gemeinsam alt und dabei auch immer rundlicher.
Peppi, wo geht's hin?
Ich mache einen Spaziergang.
Peppi machte oft kleine Ausflüge ins nahegelegene Eisenbründel-Gasthaus, um seine Kehle mit einigen Bieren abzukühlen. So veränderte sich seine Nase in einen runden Knopf. Mit der Zeit nahm sie sogar rötliche Farbe an, was bei Wassermännern nun wirklich nicht üblich ist. Einmal wollten sie auf Weltreise gehen. Peppi kam ganz aufgeregt daher. In der Hand hielt er ein zerrissenes Stück Papier, das jemand am Ufer liegen gelassen hatte.
Sabinchen, schau nur, was ich da habe. Ein Plan aus der großen Welt. Neuse steht da. Sehr, sehr weit weg ist das. Zuerst müssen wir hinter der Roten Brücke durch eine riesengroße Stadt gehen. Dann geht es durch die Donau. Für uns eigentlich kein Problem. Und dann kommt eine lange, dürre Strecke, wo es kein Wasser gibt. Aber dann kommt ein See. Sowas hast du noch nie gesehen. So groß wie ein Meer.
Peppi, bist du narrisch? Ich gehe doch nicht so weit in die Welt. Mir gefällt's hier und ich bleib hier.
Und so blieben sie, wo sie waren, und beobachteten weiter die Spaziergänge im Eisenbründel. Als beide gemütlich bei ihrem Nachmittagskaffee saßen, hörten sie plötzlich eine schreckliche Lamentation. Ein junger Mann aus Zuckermandel jammerte.
Meine Kinder sind hungrig und ich kann ihnen nichts geben. Was soll ich nur tun? Ich habe keine Arbeit und der Geldbeutel ist leer.
Peppi war traurig. Den letzten goldenen Fisch hatte er vorige Woche einer holden Jungfer geschenkt und die allerletzten Groschen im Wirtshaus versoffen. Sabinchen aber war klüger.
Geh auf den Grund des Teiches und nimm einen recht großen Fisch. Dann schenk's dem Mann. Er soll seine Kinder damit füttern. Dann schreibe ihm die Adresse des Tischlers auf dem Weiteritz auf. Die sollen ihn einstellen. Und dann hast dort noch ein Gewürzsackel. Vielleicht findest noch was drin.
Und so tat er es. Peppi fing den größten Fisch, schrieb dem Mann die Adresse auf und suchte das Sackerl. Aber er fand statt der Gewürze nur eins mit der Aufschrift: Zufriedenheit, Frohsinn, Liebe. Das schenkte er dem Mann vom Zuckermandel. Ob es etwas genützt hat, wissen wir nicht. Aber das war eines der größten Ereignisse im Leben unseres Pressburger Wassermannes. Und so sitzen sie bis heute auf dem Grund der Eisenbründler Wasserlacke und warten auf weitere aufregende Ereignisse.
Und auch unsere zweite Wassermann-Geschichte stammt von Rosina Stoller-Hoffmann aus Pressburg und führt uns in den Stadtpark der slowakischen Hauptstadt.
Hier kommt der ertrunkene Wassermann.
Ahoi! Meine Lieben, hier bin ich wieder einmal, um euch von dem Wassermann Peppi und seiner Wasserfrau Sabinchen zu erzählen. Rosi spazierte mit ihrem Enkel Michi oft zum Eisenbründelsee. Dort fütterten sie die Entchen, saßen in der Sonne, aber manchmal erlebten sie auch ein Gewitter. Wenn es abendlich wurde, wollte Michi noch nicht nach Hause gehen. Da hörten sie das Rufen des Käuzchens aus dem nahen Wald und merkten, dass es Zeit war, nach Hause zu gehen. Wer fürchtet sich heute bei dem Ruf eines Käuzchens? Pah, nicht einmal das kleinste Kind aus dem Kindergarten. Aber das wollte ich euch eigentlich nicht erzählen. Es ist nur eine alte Geschichte, als sich noch die Menschen richtig fürchten konnten. Eines schönen Abends saß Peppi mit seiner Gemahlin Sabinchen am Ufer des Sees. Sie schlenkerten ihre müden Beine im Wasser. Sie plauderten von vergangenen Tagen, als Sabinchen plötzlich rief:
Schau, dort am anderen Ufer tut sich was.
Aus einem Gebüsch sprang eine Gestalt. Sie fuchtelte wild mit den Armen herum und brüllte.
Das ist ein Verrückter, der nur die Leute erschrecken will. Schau nur, der hat sich als Wassermann verkleidet.
Die Gestalt sah und hörte nichts. Aber wie sie so herumfuchtelte, rutschte sie auf einem alten Schneckenhaus aus und landete im Wasser.
Wurmhut! Wurmhut!
Der ersäuft uns noch. Peppi, spring ihm nach und zieh ihn heraus.
Mit einem professionellen Kopfsprung sprang Peppi ins Wasser und zog den Kerl heraus. Peppi und Sabinchen legten ihn ins Gras. Sie drückten ihm das unnötige Wasser aus dem Leib.
Du, Peppi, das Wasser, das rauskommt, das ist der Slivovitz, den er getrunken hat. Damit verpestet er unser sauberes Wasser.
Aber als der Mann wieder zu sich kam und die Augen öffnete und vor sich die beiden Wassermenschen sah, rannte er davon. Er bremste nur im Gasthaus bei der Roten Brücke, wo er sich einen weiteren Schnaps genehmigte. Mittlerweile sammelten sich am Rande des Sees einige Neugierige. Einer von ihnen erzählte:
Da ist einer ertrunken. Ich glaube, es war der Wassermann.
Wie ihr wisst, sind Peppi und Sabinchen zum Glück noch da. Und heute gibt es niemanden mehr, der sich vor einem Wassermann fürchten würde. Ja, die Zeiten ändern sich. Und die beiden uralten Wassermänner und Frauen suchten sich im Wald einen stillen Tümpel, wo sie ihre Rentnerzeit in Ruhe verbringen können.
Unsere nächsten beiden Geschichten führen uns in das mittelslowakische Hauerland.
Wir hören die Geschichte von der Entstehung des Dornsteins. Die Erzählung stammt aus dem Buch Blaufuß, ein Dorf der Gold- und Münzstadt Krenitz, Entstehung, Untergang, Neubeginn von Wilhelm Grosch, das 1996 in Stuttgart herauskam.
Als noch alle Berge und Täler von tiefem Urwald umgeben waren, lebten hier nur Berggeister und Steinmänner. Die Berggeister bestanden nur aus strahlendem Licht. Sie lebten in den vielen Felsspalten auf den Kuppen der Berge. Diese Felsspalten aber waren eigentlich nur Eingänge in ihr großes Reich, das sich unter den Bergen durch das ganze Land zog. In diesem Reich befand sich alles Gold und Silber der ganzen Erde. Ihre Aufgabe war es, diesen Schatz zu behüten. Ihre Wohnungen waren die Hüllen und ihre Nahrung war die ewige Dunkelheit. Nur tief in der Nacht konnten sie leben, denn das Licht waren sie selbst. Oben auf der Erde sah man sie nur selten. Und wenn, dann nur mitten in der Nacht. Wenn ein Berggeist nach einem Ausflug auf die Erde seinen Hülleneingang ins Reich der Dunkelheit einmal nicht rechtzeitig fand, dann ging er im ersten Schein des dämmernden Tages elend zugrunde. Unter der Erde hausten die Berggeister, doch an der Erdoberfläche sah es anders aus. Die tiefen Wälder waren das Reich der Steinmänner. Es waren graue Gestalten mit Körpern aus Stein. Ihre Nahrung war der Schatten des Waldes und das Rauschen der Bäume im Wind. Je tiefer und dichter der Wald war, desto wohler fühlten sie sich. Mit ihren steinernen Körpern konnten sie sich nur langsam bewegen. Ihre Aufgabe war es, das Leben des Waldes zu beschützen. Die vielen Tiere, die Moose und Farne, die Quellen und Bäche. Frieden herrschte in dem Reich der Steinmänner und Berggeister. Als aber im Walde die ersten Menschen auftauchten, wurde der Friede jäh gestört. Die Menschen drangen immer weiter vor und machten den Steinmännern ihr Reich streitig. Da die Steinmänner aber so schwerfällig waren und das Kämpfen nicht gelernt hatten, wehrten sie sich nicht, sondern zogen sich immer weiter in den Wald zurück. So kam es, dass die Menschen gar nicht merkten, wer da eigentlich vor ihnen im Wald gehaust hatte. Nur ganz wenige hatten je gesehen, wie sich ein Steinmann bewegte. Noch weniger hatten je gehört, wie die Steinmänner miteinander redeten. Wenn es aber jemand erlebt hatte, war er so erschrocken, dass er nicht recht wusste, wie ihm geschah. Bis er sich vom Schreck erholt hatte, war der Spuck vorbei. Die wenigen, denen dies passierte, erzählten den anderen davon. Keiner mochte ihnen jedoch so recht glauben. Und so verdrängten die Menschen die Steinmänner in das Reich der Märchen. In Wirklichkeit aber waren sie immer und überall zugegen und beobachteten, was die Menschen taten. Sie erschreckten sie mit tiefen Rufen und dunklem Gemurmel, das wie ein Raschen oder Rauschen klang, das man aber bei starkem Wind gar nicht hören konnte. Wenn aber Windstille war, dann klangen die Rufe wie lauter Donner. Im Laufe der Zeit hatten die Menschen entlang des Tales um den Dornstein so viele Bäume gefällt, dass man auf den entstandenen Wiesen und Äckern um den ganzen Berg herumgehen konnte. Nur auf der Spitze des Berges standen noch Bäume und bildeten eine Waldinsel. In diesem Wald hatte es ein einziger Steinmann versäumt, sich rechtzeitig vor den Menschen in Sicherheit zu bringen. Als er dann die ihm drohende Gefahr erkannte, war es zu spät. Die Lichtung in dem Tal vor dem großen Wald war auf einmal so breit geworden, dass sie der Steinmann nicht mehr überschreiten konnte, ohne dass es die Menschen bemerkt hätten. Es blieb ihm daher nichts anderes übrig, als sich Schritt für Schritt immer tiefer in den Wald zurückzuziehen. Über diese Wiese gelangte er schließlich auf die Spitze des Berges. Aber das Unglück dieses Steinmannes nahm kein Ende. Er merkte bald, dass es immer heller wurde im Wald. Und auch das Rauschen der Bäume wurde leiser, je weniger von ihnen da waren. Aber ohne Schatten und das Rauschen konnte der Steinmann nicht überleben. Beides war ja seine einzige Nahrung. Auch hatte er immer weniger zu tun. Je kleiner der Wald wurde, desto weniger Tiere lebten darin. Zuerst starben die Moose und Farne, dann die großen Bären und Hirsche, schließlich auch die Rehe und Wildschweine. Zuletzt passte er nur noch auf einige Eichhörnchen und ein paar Vögel in den letzten Bäumen auf. Hinzu kam, dass es sich bei diesem Steinmann um einen Riesen seines Volkes handelte. Seine Gestalt war fast so breit wie ein Haus und sein Kopf reichte den hohen Buchen und Eichen bis tief in die Krone. Und so begann der Steinmann sich auf der Bergspitze einzugraben. Immer tiefer verbarg er seinen mächtigen Körper in der Erde, bis zuletzt nur noch sein Kopf aus dem Boden ragte. Der Rand des Waldes war inzwischen immer näher und näher gerückt. Zuletzt stand nur noch ein kleiner Kranz aus Buchen um den Steinmann herum. Das Wetter und die Menschen aber setzten den letzten Bäumen auf der Bergspitze so zu, dass eine Buche nach der anderen starb. Schließlich hatte der nur noch aus der Erde ragende Kopf des Steinmannes keinen Schatten mehr. Allein im Norden stand eine alte, mächtige Buche. Weit, weit dahinter, wo heute Oberturz liegt, begann der alte, tiefe Wald, in dem der Steinmann einst gelebt hatte. Er war unerreichbar für ihn. Mit seiner letzten Kraft drehte der Steinmann seinen Kopf so, dass er hinter der Buche sein ehemaliges Waldreich sehen konnte. Als dann schließlich ein kräftiger Sturmwind die letzte Buche mit den Wurzeln wegblies, war das Schicksal des Steinmannes für immer besiegelt. Er neigte sein Steinhaupt zurück und mit letzter Kraft blickte er an den Ort, an dem sein Wald stand, und starb. Das mächtige Haupt des Steinmannes ist noch heute auf dem Dornstein zu sehen. Für immer erstarrt schaut er in den unendlichen Himmel und auf seinem Gesicht dummen sich manchmal die Ausflüge aus Blaufuß und Johannisberg und bewundern von dort oben das schöne, weite Land.
In der Mittelslowakei liegt auch Königsberg. Der Ort heißt auf Slowakisch Nova Banja und die Gegend dort lebte einst vom Bergbau.
Und um den Bergbau geht es auch in unserer Geschichte. Althandel und der Bergzwerg, die der Geschichtensammler Josef Hindicki festgehalten hat.
In Königsberg glaubten viele Kumpel an Bergzwerge. Meistens brachten sie Glück, aber eine Begegnung mit ihnen konnte auch gefährlich sein. Bergmann Michael Siemann traf einst im Schacht Althandel auf einen dieser kleinen Bergzwerge.
Darbog! Look out! Look out!
Siemann schuftete mit den Kumpels Tag für Tag. Es war eine schwere körperliche Arbeit. Den Schacht erleuchtete lediglich der Schein der Grubenlampen. Um tiefer in den Berg vorzudringen, führten die Bergmänner Sprengungen durch. Nach einer solchen Sprengung lag vor dem Kumpel Siemann einmal ein Haufen Steine. Obendrauf lag ein Stein, der eine sonderbare Form hatte. Irgendwie ähnelte er einem kleinen Menschen. Er nahm ihn, wischte ihn mit seinem verschwitzten Hemd ab und plötzlich Simon sah, dass der Stein ein Männlein war. Das Steinmännlein schlug seine Augen auf, lächelte den Kumpel herzlich an und verschwand in einer Felsspalte. So plötzlich, wie der Bergzwerg aufgetaucht war, war er auch wieder verschwunden. Simon musste sich erstmal setzen. Hatte er wirklich gerade einen Bergzwerg in den Händen gehabt? Und warum hatte er ihn so seltsam angelächelt? Mit der Zeit vergaß Simon, was er gesehen hatte, und ging wieder seiner alltäglichen Arbeit nach. Eines Tages aber schufteten die Bergmänner wieder genau an der Stelle, wo der Bergzwerg aufgetaucht war. Plötzlich vernahmen sie den Gestank von Grubengas. Sie ahnten die Gefahr. Verzweifelt liefen sie hin und her, um vor dem Gas zu flüchten und einen Ausgang zu finden. Aber vergeblich. Alle Gänge waren verschüttet. Die Bergmänner mussten immer wieder an ihren Ausgangspunkt zurückkehren. Der Gasgestank breitete sich weiter und weiter aus. Bereits nach kurzer Zeit war er überall. Die Kumpel waren erschöpft und wollten schon fast aufgeben. Doch da sah Simon ein kleines Lichtlein vor sich aufblinken. Sie folgten dem leuchtenden Schein. Immer weiter, Schritt für Schritt, führte das Lichtlein die Bergmänner durch die tiefen, verzweigten Gänge Richtung Erdoberfläche, bis sie schließlich vor dem rettenden Ausgang standen und das Tageslicht durch den Eingang des Schachts sahen. Den Männern fiel ein Stein vom Herzen und sie eilten hinaus an die frische Luft. Da hörte Simon eine leise Stimme. Du hast mich mit deinem verschwitzten Hemd zum Leben erweckt. Hiermit bedanke ich mich bei dir. Und so hatte der Bergzwerg den Kumpels das Leben gerettet. Der Schacht Althandel war mit unzähligen Stollen verbunden. Er war der wichtigste von Königsberg. Dort befand sich auf der Marianska Ulica, der Marienstraße, das Zentrum des Bergbaus. Heute gibt es keine Spur mehr von dem Schacht. Die Erzählungen über Althandel, seine Geister und Bergzwerge leben aber weiter.
Mit dem Bergzwerg aus Königsberg verabschieden wir uns auch schon wieder. Ihr findet den Karpatenfunk überall, wo es Podcasts gibt.
Und auf karpatenblatt.sk. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao aus Bratislava.
Ciao aus Pressburg.